Thomas Gott, When I'm Home. Und das Schöne ist, dass der Song läuft im Abspann von Die Odyssee, dass er eigentlich nochmal die Stimmung des Films sehr gut einfängt, auch so ein bisschen meditativ, hypnotisch. So habe ich teilweise auch den Film empfunden, Die Odyssee. Und das Schöne ist ja, unserem Filmmagazin, wir wissen ja vorher immer nicht, also wir wissen 2-3 Wochen vorher etwa, welche Filme wir besprechen. Das hängt ja immer dann vom Startdatum ab. Und deswegen sind auch so in der Tonalität ganz unterschiedliche Filme eben, was sehr Meditatives, mitunter Schweres. Und jetzt kommt was Leichteres, aber auch was zum Reflektieren und was für Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, also dann doch alle
am Ende wieder. Immer.
Animationsfilm, digitale Animation. Also, das muss man heute gar nicht mehr erwähnen. Das war aber, als der allererste Toy Story 1995 anlief, war das noch das große Thema, was an Computern entstehen kann. Das ist natürlich jetzt überhaupt nicht mehr Thema, denn wir reden inzwischen vom 5. Teil der Reihe nach 31 Jahren.
Sind wir große 31 Jahre, ne? Das macht alle 6 Jahre einen Film, richtig?
Das macht so alle, oh, jetzt hast du Alter, das ist so 5, alle 6 Jahre, ja. Das ist,
ja, das ist ohne gut, Finger, ja. Ohne Finger.
Ja, aber es war der Test, ob ich noch zuhöre.
Ja, 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 also, Rainer, ist, ich sehe nämlich auch wieder, da
war auch schon, ich war ja, schon ein Gedankensprung weiter, weil ich wollte noch sagen, dass die ganze Reihe, wer sie kennt, das lebt natürlich davon, es gibt die Helden Woody und es gibt Buzz Lightyear und es geht um Spielzeuge. Wir sehen das aus der Perspektive der Spielzeuge, die lebendig sind. Und es geht immer um Freundschaft. Also You Got a Friend ist ja auch
ein wichtiger
Titel. Und wir können jetzt schon mal sagen, da kannst du mir gleich dann auch in der Besprechung nochmal mit weiterhelfen, weil ich bei den Figuren nicht so fit bin. Jetzt steht diesmal Jessie.
Bonnie ist das Kind.
Ah, okay.
Und Jessie ist aber unser Cowgirl. Das ist ein ehemaliges Spielzeug. Genau. Oder ist es ja immer noch.
Genau. Und Bonnie ist das Kind, wie du gerade gesagt hast. Und wir hören jetzt mal einen Ausschnitt uns an aus Toy Story 5, weil ganz gut so erklärt wird. Ja, die Bonnie, die spielt ganz gerne mit Spielzeugen und dann kommt aber was dazwischen.
Forky, willst du Karen zur Frau nehmen?
Yeah! Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Messer. Wer hat die Trauzeuge vergiftet?
Bonnie, ein Päckchen für dich.
Oh, danke, danke.
Hi, ich bin Lillipap. Lass uns spielen.
Aussterben, nicht schon wieder.
Bonnie, Bildschirmzeit ist jetzt vorbei.
Okay. Wir müssen reden.
Gerettete. Nenn mich Lilly.
Ich und das Spielzeug haben den ganzen Sommer versucht, für Bonnie Freunde zu finden.
Ja.
Aber dann hast du dazwischen gefunkt. Hörst du mir überhaupt zu?
Ich höre doch immer zu. Siehst du?
Pass mal auf, ich und das Spielzeug haben den ganzen Sommer...
Jetzt auf Spanisch.
Was?
Hey, der Platz hinter der Kommode gehört mir.
Ist die Lage für Spielzeuge wirklich so schlimm?
Wir finden täglich immer mehr vergessenes Spielzeug.
Wir sind verloren!
Die Technik übernimmt unser Zuhause.
Ach, ich weiß nicht, Jessie. Spielzeug ist zum Spielen, aber Technik ist...
Ist für alles.
Technik ist für alles.
Dann Jessie, ja, Technik ist für alles.
Das
ist
also Woody, ganz Woody gut hat das gesagt.
Ja, aber dieses das habe ich jetzt nachgemacht, das sagt dann im Trailer, wer jetzt weiter hört den Trailer, das sagt dann wiederum Jessie, die dann wirklich ins Nachdenken gerät, weil das ist vielleicht auch so ein bisschen Quintessenz der Erkenntnis, auch für Eltern, die jetzt jüngere Kinder haben, ja, dass das klassische Spielzeug nicht mehr so angesagt ist und das, wir haben deswegen auch den Ausschnitt ausgewählt, weil sie ganz gut die Ausgangssituation erklären, dass selten Kinder noch klassisch mit Spielzeug spielen. Dass,
laut Prämisse des Films auf jeden Fall.
Und sobald dann eben so ein iPad, Lillipad nennen sie es im Film, dazukommen, ja, da haben die klassischen Spielzeuge verloren.
Ja. Also das ist der große Aufhänger des Films und das zeigt aber auch, wir sind hier in einem Pixar-Film und die scheuen sich nicht davon, ich meine, jetzt einen zynischen Film zu machen über die Abgestumpftheit unserer Kinder und unserer Generation, das wäre leicht, könnten wir zusammen machen. Mein Sohn sitzt draußen jetzt schon seit 1,5 Stunden am Tablet, könnte man auf jeden Fall die Kritik auch anbringen. Das Besondere ist aber, dass wir uns hier bei Pixar befinden und Pixar es quasi im Vergleich setzt, nämlich im Vergleich, was machen eigentlich Spielzeuge und warum sind Spielzeuge da? Und das Besondere an Toy Story war schon immer, dass die Spielzeuge quasi einen Mehrgewinn davon haben. Also, dass Spielzeuge jetzt nicht nur für unsere Gewalt zuständig sind, siehe Toy Story 3 im Vorschulbereich, im Kindergartenbereich, wie martialisch auch mit Spielzeugen, sondern es geht vor allem um das Verlieren von etwas. Und Stephen King hat das ja auch immer schon gesagt, wenn wir aufhören, Kinder zu sein, verlieren wir etwas. Und hier befinden wir uns gerade bei einer 5-Jährigen, also Bonnie ist so 5, 6, würde ich sagen, die eigentlich noch diese alte Generation, was heißt alte Generation, die das Kindliche noch in sich behalten hat und jetzt aber damit konfrontiert wird. Und auch Freundschaften zu finden, sowas wird zum Beispiel gemacht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Spielplatz mit einem anderen Kind spiele, irgendwann sagen die Eltern, ey, komm klar, wollen wir uns nochmal nächste Woche auf dem Spielplatz sehen. Und jetzt übernimmt das aber die Eltern werden ausgegrenzt, sondern es wird auch hier eine Elternebene mit eingenommen. Und das ist das, was Pixar eben herauskristallisiert, nämlich worauf kommt es eigentlich an und was brauchen wir für die Entwicklung und was bedeutet es eigentlich noch Kind zu sein?
Finde ich total starke Themen und mich hatte der Film auch in den ersten 20 Minuten. Ich habe dann gemerkt, und ich bleibe jetzt mal ganz neutral, dass wenn ich jetzt das Drehbuch mitgeschrieben hätte, das hat ja der Regisseur Andrew Stanton, der vorher auch Wall-E, Findet Nemo und Findet Dory und
keine
so weiter
Unbekannter.
Gemacht hat. Kein Unbekannter im Hause Pixar, hat es zusammengeschrieben mit McKenna Harris. Und an dem Punkt, wir haben es ja ganz gut beschrieben, wie die Ausgangssituation ist. Ja, Bonnie wird auch verführt.
Ja, Bonnie wird verführt.
Von den
digitalen Möglichkeiten. Wie schwer es für die Eltern auch ist, finde ich toll.
Und an dem Punkt kommt man ja, da sind so 20 Filmminuten vergangen, dass man natürlich als Autor sich überlegen muss, wie geht die Geschichte jetzt weiter? Das ist jetzt die Frage, was wir von dieser Geschichte jetzt weiter erzählen dürfen, weil es jetzt einmal mehr auch wieder eine Reise ist. Das ist ja so heute ein wenig unser Thema, eine Odyssee quasi.
Eine Odyssee
entsteht. Die dann auch dann die Bonnie mitmacht.
Ja. Naja, vor allem macht sie Jessie mit. Also wir bleiben schon in der Sichtweise der bei den Spielzeugen.
Anfangs noch bei Bonnie.
Und aber auch hier muss man ganz klar sagen, während Buzz und Woody in den ersten drei Teilen natürlich vorhanden waren, ab dem zweiten Teil schon ein bisschen weniger geworden, ab dem vierten Teil, aber im fünften ist Woody außen vor genauso wie Buzz. Das sind eigentlich die Nebenfiguren, wenn man es genau nimmt. Ne? Einer hat so eine Mentorrolle eingenommen und der andere, kannst du vielleicht bestätigen, auch von der Musik her, die Buzz Lightyear-Geschichte der verschiedenen Buzz Lightyears, die ist ja wundervoll. Also das war wirklich, also da waren wir alle wirklich gebannt, wo geht's denn hin? Und zeigt auch so ein bisschen die Motivation und zeigt auch das Schöne, weil dein Spielzeug erfährt, dass es benutzt, dass es gebraucht wird, da hat. Und das zweite Versöhnliche, was dann aber kommt, drehbuchtechnisch, ne, nachdem man jetzt sowieso schon Hauptfiguren geändert hat oder dass Bonnie jetzt unsere Hauptfigur ist, was die Menschen betrifft, ist für mich die Brücke, die zwischen elektronischen Medien und neuen, also an analogen Medien und technischen Medien haben, da gibt es so alte elektronische Spiele, die man so als Bindeglied. Und das ist das Besondere von Pixar. Pixar sucht den Dialog und sucht die Verbindung. Wir können nicht alles verteufeln, was neu an Technik in unsere Gesellschaft kommt. Diese mediale Kritik oder dieser Negativismus, den verstehe ich nicht, weil wir müssen es akzeptieren. Aber wie gehen wir damit um? Und da hat man wundervolle Zwischenwelt. Schnappi, sage ich jetzt nun mal, das Fotokrokodil. Und das ist das Tolle, dass Pixar es nicht leicht macht. Pixar sagt, nee, es gibt ja schon immer und Technik ist auch schon immer da. Die Frage ist, wie nutzen wir das und schafft eine wundervolle Szene, die mich auch ans Spielen wieder erinnert hat, wie man alles verbinden kann. Und das ist halt die Sache, warum Pixar für mich findet, die Odyssee ist wichtig. Also Jessie muss auch verstehen, wie das aktuelle Leben ist, weil sie lebt auch in der Vergangenheit. Sie muss auch ihre Odyssee durchleben. Und das, finde ich, hat das Drehbuch von Anfang bis Ende konsequent uns auch gezeigt und auch rund gezeigt, ohne zu viel von außen irgendwie zu zeigen, sondern alle Geschichten erzählen auch ein bisschen davon, was es bedeutet, ein Spielzeug zu sein und wie das in der heutigen Zeit noch funktioniert, was Spielen betrifft.
Ich lasse dir als Kritiker immer den Vorrang, weil das ist sozusagen, sonst würde die Leute sonst verwirren. Ich gieße jetzt trotzdem mal so ein klein wenig Essig in den Wein.
Ja.
Ich gebe dir vollkommen recht, ich fand auch, wie gesagt, die Figuren und diese Übergangsmedien, das ist auch eine Geschichte der Medien, was Kinderspielzeug angeht, was an Möglichkeiten ist, total großartig. Aber ich stelle jetzt mal eine These auf. Pixar hat ja mal angefangen Mitte der 80er mit Kurzfilmen und die kann man sich heute auch problemlos im Netz anschauen und finde die großartig. Und meinetwegen muss ich sagen, jetzt bin ich ein bisschen hart, vielleicht wäre ich auch im Alter krummeliger. Ich hätte das mir auch gut einfach die ersten 20 Minuten als halbstündigen Kurzfilm vorstellen können, weil ich finde, es gibt wirklich ganz viele tolle Ideen. Ich finde aber, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, dass die verschiedenen Geschichten für sich genommen, wären das tolle Kurzfilme gewesen, diese Buzz Lightyear-Sache, da war ich am Anfang total drin. Mhm. Ich habe mich nur gefragt, ich glaube, das war auch so ein bisschen die Herausforderung für die Autoren, diese verschiedenen Geschichten, all die Ideen so zusammenzubringen, dass es organisch wirkt. Und für mich wirkt es am Ende nicht mehr organisch. Das ist meine Kritik.
Ja. Ich habe das nicht so empfunden. Hier sind wir im Wahrnehmungsbereich. Ich finde, die Geschichten haben gut zusammengepasst und ich fand es auch schön, dass der Film geatmet hat, gerade durch diese Buzz Lightyears. Ich weiß nicht, was der Plural ist. Gehe aber mit und man sieht das ja auch. Es gibt ja so Toy Story Kurzfilme gibt's auch und ich glaube, die hätten auch zu Filmen werden können und man hat sich aber entschieden.
Tim Toy war ja so der ausschlaggebende Punkt von 1989.
Genau.
Ist ein Kurzfilm.
Und sowieso, dass Pixar keine Kurzfilme mehr vorne dran ist, für mich ein ein Graus, weil die gerade was nonverbale Kommunikation ist ja Pixar die Speerspitze eigentlich dahin, weil die ja ganz viel ohne Sprache erzählen können, gerade damit es barrierefrei ist, auch für uns als Zuschauer. Und hier hat man auch wieder viel drin. Aber die Kurzfilme vorher waren auch eine Sensation. Auf Disney, Pixar bringt noch welche raus, aber sie bringen es nicht mehr vor den Kinofilm. Also man kann da mal, gibt's wundervolle Familiengeschichten auch. Also da kann man sich da nochmal austoben. Bei Toy Story 5 ist es so, dass ich beim zweiten Mal gucken einfach gemerkt habe, dass erstmal die ich als Erwachsener die ganze Zeit eigentlich dabei bin. Ich habe nie eine Lehrpause gehabt. Ich weiß nicht, ob das für Kinder so ist. Mein Sohn fand ihn eigentlich ganz toll. Wir haben uns auch drüber unterhalten, er hat auch öfter mal gelacht. Die Frage ist nur, und das muss man einfach auch, und im Vorfeld ist auch ein anderer Redakteur von Radio Frei heute Morgen, mit dem wir gesprochen haben, der meinte, oh, fünfte Teile können doch eigentlich nicht gut sein. Da ist was dran. Und die Prämisse zu nehmen, um ein Thema zu drehen, ist das eine, aber eine Origin-Story zu erzählen oder mal einen neuen Wall-E rauszuhauen, bin ich doch ganz bei dir, Reinhard. Und ich weiß, dass wir da auch einen schönen Konsens finden. Pixar, bitte wieder mehr originäre Geschichten. Also ich bin ja ganz großer Fan von auch anderen Pixar-Filmen in letzter Zeit, die rausgekommen sind, wie Hoppers zum Beispiel, die ja wirklich eine originäre Geschichte erzählen und uns neue Sichtweisen der Gesellschaft zeigen. Ich muss aber sagen, wenn Toy Story weiterhin, da können sie auch Toy Story 10 machen. Also da bin ich überhaupt nicht traurig. Ich gucke so viele Animationsfilme im Kino und das hier zieht zu den besseren, wenn nicht sogar zu einem der besten des Jahres. Was Animationsfilme betrifft, aber absolut. Weil ernst nehmen von Kindern, ich meine, wir sind auch auf dem goldenen Spatzen. Wie oft werden Kinder nicht ernst genommen? Wie oft werden Erwachsene nicht ernst genommen? Warum haben die Filmemacher vergessen, Leute ernst zu nehmen? Und die Odyssee, die ich für meinen Sohn verlese, da steht im Intro schon von der Autorin drin, ich werde nichts beschönigen. Dieses Vorsichtige und Heidi Heida hier zu zeigen und einen Lux uns zu zeigen, wo ich einschlafe, dann doch lieber harte Themen, vielleicht auch mal ein zynisches Bild von oben. Es gibt apokalyptische Bilder, wo man wirklich auf das ganze Viertel so drauf guckt und alle Kinder nur wie so in so einem Horrorfilm nur auf diesem Bildschirm starren. Und das traut sich einfach Pixar. Und solange die sowas machen und die auch den Finger in den Wunde legen, können die auch noch weitere Toy Story Filme machen.
Toy Story 5 läuft weiterhin im Kino. Im Cine Star könnt ihr ihn anschauen. Und ich kann es nicht verkneifen. Ich nehme natürlich den Song schlechthin, der immer wieder gern gehört wird aus den Toy Story Filmen.
You Got nicht den neuen, weil Taylor Swift hat ja den Song für den.
Das nächste Mal. Bitte den alten hier nochmal.
You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
You Got a Friend von Randy Newman aus Toy Story 5, den wir hier gerade besprochen haben, bei zwei glorreiche Halunken. Und das Wetter ist ganz unterschiedlich dieser Tage. Mal ist es trüb, mal ist es wieder sonnig. Und es gibt natürlich viele Open-Air-Kinoreihen gerade, unter anderem im Kulturhof Grönbacken könnt ihr weiter Freitag und Samstag die Open-Air-Kinoreihe vom Kinoclub verfolgen. Da schon mal so als Vorausschau kommt. Am Freitag wird da der sehr unterhaltsame Der Held von Bahnhof Friedrichstraße gezeigt um 21 Uhr. Und du hast gesagt, einen Tag später, am Samstag, den 8. August, also in einer Woche, gehst du nochmal in Verflucht nochmal. Den haben wir ja auch schon schon besprochen.
Ja, ja, ja.
Geht um einen jungen Mann, der an dem Tourette-Syndrom
hat. Ja, genau, aber der Darsteller ist halt, oh, ich muss ihn mir unbedingt merken, hat letztes Jahr auch
Robert ganz... Robert Ayer Mayo oder so.
Hat ja auch ganz, ganz überraschend letztes Jahr den BAFTA gewonnen. Hat sich da gegen die Oscar-Konkurrenz durchgesetzt. In dem Fall Michael B. Jordan, der, ich weiß gar nicht, ob der nominiert war, aber vor allem gegen Timothée Chalamet. Und wirklich gucken. Also diese, wir machen das viel zu wenig. Es gibt das oft in Frankreich, dass man so überzog wie Oh La La 2. Ich weiß gar nicht, ob wir den besprechen können. Ein ganz furchtbarer Film. Aber hier nimmt man das Tourette und man kann auch lachen. Und es ist auch nicht schlimm, weil es was Barrierefreies erzeugt. Und trotzdem man aber die Figuren nicht preisgibt oder zur Schau stellt, wie man so schön sagt. Ganz im Gegenteil, dieser Film nimmt es ernst und es ist wundervoll gespielt. Das ist eine One-Man-Show. Und das sollte man allein schon deswegen, ich weiß gar nicht, läuft der im Original? Ich habe gerade mal geguckt, weil wir hatten nämlich überlegt.
Das ist die deutsche Fassung meines. Das ist natürlich okay, super, schade. Wenn sie den im Original zeigen.
Weil ich glaube, der
würden.
Hat halt, ich weiß nicht, das ist ja Brite oder, das hat ja einen anderen Sprachstil und hätte das nochmal rein. Aber dieser Film lässt auch ganz viele Sachen korrelieren oder aufeinander prallen. Und das ist das Tolle, dass er sich da auch nicht scheut. Und dadurch wirklich eine kleine Indie-Perle, Chapeau, dass dieser Film gezeigt wird, weil der ist mir ein bisschen untergegangen. Ich glaube, dass also, er sein Kinopublikum noch finden sollte.
Dass er nochmal gezeigt wird, genau. Ja. Kommt ein Samstag, 8.8., lässt sich gut merken. Schöne Zahl, um 21 Uhr im Kulturhof Grönbacken. Und dann, wenn das Wetter wieder dann, wenn die Tage noch kürzer werden und es dann wieder Richtung Herbst geht, dann gehen wir natürlich auch häufiger drin rein. Und das Sinistar hat vor kurzem für das zweite Halbjahr seine Klassiker veröffentlicht, die da im Sinistar gezeigt werden. Und gleich erwarten wir Katharina Schmidt im Gespräch vom Sinistar, die den ein oder anderen Klassiker uns dann nochmal nahe bringen wird.
Zwei glorreiche Halunken, die Kino-News.
Auf der ganzen Welt verpflichten sich junge Menschen, um für die Zukunft zu kämpfen.
Ich leiste meinen Beitrag.
Ich leiste meinen Beitrag.
Ich leiste meinen Beitrag.
Auch ich leiste meinen Beitrag.
Möchten Sie mehr wissen?
Und ihr hört weiterhin hier zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Reinhard und Patrick. Und wir haben jetzt einen Gast hier, nämlich Katharina Schmidt vom Sinistar. Und wir sagen erstmal Hallo.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Ja, du bist, das ist klar, wenn man im Kino arbeitet, hat man mit Filmen zu tun. Du bist aber auch wirklich Filmfan. Ich will damit nicht sagen, dass andere, die im Kino arbeiten, nicht automatisch Filmfan sind. Aber du bist es schon insbesondere, weil jetzt kann man sagen, wir reden oft über Filme. Wenn ich irgendwie die Karten hole, dann kommen wir immer wieder ins Gespräch.
Genau, also es gibt jetzt eigentlich keinen Moment, wo wir uns nicht irgendwie über Filme unterhalten konnten. Und ja, das ist Kindheit gegeben von meinem Vater schon. Da habe ich die Liebe für Science-Fiction-Filme mit in sozusagen beim Aufwachsen mitbekommen.
Ach, interessant. Das ist wirklich Science-Fiction-Filme so als Genre. Also ich glaube, du schaust ja sehr viel, aber Science-Fiction-Filme besonders gerne.
Genau. Also im Endeffekt Filme kann ich mich immer für begeistern. Es muss auch nicht eine bestimmte Art von Film sein. Das kann auch kann jedes Genre begeistert mich auf seine eigene Art und Weise, weil man guckt ja manchmal Filme mit verschiedenen Motiven. Manchmal will man einfach nur gut unterhalten werden, manchmal will man nachdenken, manchmal möchte man heulen, manchmal möchte man lachen. Deswegen, da gibt's jetzt nicht das eine Genre, aber Science-Fiction-Filme sind wirklich so, die haben noch einen höheren Stellenwert manchmal.
Ja, gibt's ja auch, sind einige gute in den letzten Jahren auch wieder entstanden, muss man sagen.
Ja.
Also da gab's wirklich von Blade Runner 2049, ein paar Jahre vorher noch Interstellar, den ihr ja übrigens auch als Klassiker mal gezeigt habt. Also ich glaube auch bei anderen Leuten sehr beliebt, Science-Fiction-Film.
Das ist halt auch was und ich bin auch sehr happy, dass es in den letzten Jahren wieder einige schöne Science-Fiction-Filme gab, weil es ist auch schwierig manchmal mit dem Genre, weil Marvel-Filme kann man ja auch teilweise schon als Science-Fiction fast manchmal eigentlich einordnen, aber es sind halt Superheldenfilme dann eher als Science-Fiction-Filme. Und mein Highlight dieses Jahr ist auch tatsächlich Der Astronaut gewesen.
Neben den Gegenwartsfilmen, also den neuesten Filmen, werden auch seit einigen Jahren schon relativ regelmäßig auch Filmklassiker gezeigt. Also es wurde immer schon, auch in den 90er Jahren gab es immer mal eine Star Trek-Filmnacht, aber in den letzten Jahren gibt es das häufiger, dass wirklich der Bedarf, glaube ich, auch da ist, ältere Filme sich anzuschauen. Ich weiß nicht, wie du es erlebst, weil bestimmte Filme kommen ja wirklich richtig gut an, dass die fast noch so voll sind, als wenn die gerade frisch angelaufen wären.
Das muss ich auch sagen. Also einige von den Filmklassikern, das kann auch vor allen Dingen ein Film sein, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast. Also bei dem Bud Spencer-Film war ich sowas von begeistert, dass die, weil wir hatten ja schon, ich habe jetzt den exakten Filmtitel vergessen, aber wir hatten ja vor kurzem schon einen und der war so gut besucht, das hat mich richtig gefreut, dass solche Filme im Kino immer noch diesen Anklang finden, weil es ist halt, sind nicht umsonst Filmklassiker.
Ja, es ist auch ein bisschen auch Roulette sicherlich. Also ich glaube, Bud Spencer, Terence Hill, alles, was in die Richtung geht, das funktioniert gut. Interstellar habe ich schon erwähnt, da war ich überrascht. Das war mitten in der Woche ein Film, der da 8:30 gezeigt wurde und der Saal war voll. Und jüngst lief auch ein Film Into the Wild, auch ein Drama letztlich. Mhm. Und der war auch richtig gut besucht.
Genau. Ja, da war ich auch überrascht, weil es gibt ja so, es gibt die einen Filme, wie jetzt zum Beispiel Interstellar, die wirken auf der großen Leinwand halt einfach komplett anders, als wenn du sie zu Hause guckst. Deswegen, wenn du es damals nicht geschafft hast oder einfach zu jung warst, um die im Kino zu gucken, die Gelegenheit, die dann auf dieser großen Leinwand zu genießen, weil für mich persönlich ist Kino einfach Kino. Das ist mit keiner Leinwand, keinem Fernseher, keinem Surround Sound zu Hause zu ersetzen. Deswegen, das ist immer ein Erlebnis. Deswegen, da hast du diese einen Filme, die wirklich auf der für die große Leinwand einfach gemacht sind, aber dann sowas wie Into the Wild, wo ich vielleicht dachte, na okay, wird vielleicht okay besucht sein, aber dass die dann so gut ankommen, da bin ich dann auch immer wieder fröhlich überrascht.
Aber schön, dass das so ist. Und wir blicken jetzt auch schon mal nach vorne, weil kann man ja sagen, es gab jetzt ein Halbjahresprogramm, das erste Halbjahr ist zu Ende und jetzt bis Ende des Jahres sind die nächsten Filmklassiker. Wir können jetzt nicht alle nennen, werden auch so ein paar Mal durchgehen und ihr könnt ja dann selber, die zuhören, dann am Ende nochmal sowieso in Ruhe schauen auf sinestar.de. Aber jetzt können wir schon mal sagen, demnächst läuft Go Trappi Go, also am 18. August, das ist ein Dienstag und können wir mal sagen, Go Trappi Go, kurz nach der Wende entstanden. Hm. Das Wort Trappi steckt schon drin. Ja. Muss man den Jüngeren sagen, Trabi war natürlich ein Auto der DDR-Trabant. Ja. Und was muss man über den Film noch wissen?
Also es ist ein deutscher Film auf alle Fälle und das ist was Schönes zum Lachen. Also das ist jetzt was, wo man einfach abschalten kann. Es ist ein bisschen, glaube ich, so aus heutiger Sicht vielleicht eher so ein bisschen satiremäßig und als komödiantisch vielleicht, aber auf alle Fälle ein sehr unterhaltsamer Film, der mit Sicherheit viel Spaß macht.
Wir hören auch mal einen Ausschnitt an. Man hört schon, also Hauptdarsteller, der ist dann wirklich gesamtdeutscher Star kurzzeitig gewesen, ist Wolfgang Stumpf, der natürlich dann schön sechselt, wie man sich das vorstellt, aber ich kann es schlechter nachmachen als er. Wir hören mal einen Ausschnitt aus Go Trappi Go.
Im Bitterfeld ist es jetzt 10 aus 7.
Italienische Reise von Goethe?
Das ist unser Kompass.
Das geht doch nicht, das ist doch ungetrunken. Nee, das kann doch nicht wahr sein, Papa.
Und wenn er nach Neapel fahren soll, muss er das aushalten.
Jacqueline.
Das ist mein Auto!
Das war der Ausschnitt aus Go Trappi Go. Großer Erfolg kurz nach der Wende in den frühen 90ern. Und dieser Film, der läuft demnächst nochmal im Cinestar. Und zwar am Dienstag, den 18. August um 19.30 Uhr. Ausgesucht auch von meinem Gast Katharina Schmidt vom Cinestar. Und also du hast den Film wahrscheinlich auch schon häufiger gesehen?
Nee, tatsächlich noch nicht.
Oh, gute Gelegenheit jetzt auf der großen Leinwand.
Ja, das muss ich auch sagen. Wenn ich die Filmauswahl mache, ich kann ja leider nicht so wild einfach aussuchen, alles, was ich möchte.
Ja, erzähl mal, wie läuft denn das? Also genau, weil manche Sachen sind ja nicht einfach verfügbar oder, genau. Oder ist auch eine rechtliche Frage dann, ne?
Leider ja. Also mein Chef und ich, wir stellen dann meistens gemeinsam eine Filmauswahl, fragen auch bei anderen Kollegen, was habt ihr vielleicht Ideen, weil mittlerweile, je länger wir das machen, desto häufiger muss man eventuell ein bisschen weiter ausholen vielleicht oder je nachdem kann man auch einen Film nochmal zeigen. Aber wir stellen dann eine Filmauswahl, das leiten wir in unsere Zentrale weiter, die dann tatsächlich die Abfragen machen beim Verleih, ob das überhaupt möglich ist, weil leider nicht jeder Verleih gibt seinen Film nochmal für einen Kinobesuch frei. Beste Beispiel ist da leider Disney. Die ganzen Filmklassiker, die bei Disney leider sind, da kann man...
Und das sind ja viele, muss man sagen. Ne? Ja. All die ganzen Filme, König der Löwen und so, würde ja extrem gut laufen, wenn man den nochmal zeigen würde. Aber da ist... Ja. Das habe ich auch schon von anderer Seite gehört, da ist Disney warum auch immer sehr restriktiv und sagen sie so für einen Kinoeinsatz, ach, das lohnt doch nicht.
Und das ist witzigerweise auch schon, ich weiß nicht, vielleicht war das auch schon da in der Planung, weil mit dem Streamingdienst hat es ja dann der Hinsicht begonnen, dass sie da halt ihren Fokus auch mit drauf legen. Aber auch bevor der wirklich etabliert war, war das schon so, dass Filme, die älter sind, nochmal im Kino zeigen von Disney schwer war. Aber manche Filme, wo es dann bestimmte Jubiläen gibt, da kommen die ja auch von sich aus. Aber dann sind auch die Zeiträume sehr, sehr begrenzt. Hatten wir ja zum Beispiel bei Star Wars, glaube ich.
Stimmt, da war das 25-jährige Jubiläum von Episode 1, die dunkle Bedrohung. Genau. Vor 2 Jahren war das, dann kommen sie von sich aus, wie sie sagen, und dann wird dann auch mal dieser Film gezeigt.
Ja. Da weiß ich noch, wir hatten das für ein Wochenende, ich glaube von Donnerstag bis Sonntag, waren wirklich nur diese Termine möglich. Fast jede Vorstellung war so gut wie ausverkauft und wir hätten noch mehr spielen können, aber wir durften halt nicht.
Ja, es war interessant auch für Leute zu hören, die eben nicht so im Kinogeschäft sind, dass da wirklich strenge Auflagen sind. Und da können wir ja mal weitermachen. Also was offenkundig leichter zu haben ist, ich weiß gar nicht, welcher Verleih dafür zuständig ist, aber Bud Spencer, Terence Hill, wird es dann schon wieder Mitte September geben. Und zwar wirklich ein Klassiker, Die Rechte und die Linke des Teufels. Ein Riesenerfolg damals gewesen. Ja. In Westdeutschland auch, also in der Bundesrepublik, aber ist im Osten liefen diese Filme dann auch im Fernsehen mindestens. Ich weiß gar nicht, welche Bud Spencer, Terence Hill Filme auch im Kino liefen, da müssen wir nochmal recherchieren. Aber auf jeden Fall war das ein ganz großer Erfolg. Man kann sagen, eine Western-Parodie auch, Italo-Western-Parodie.
Ja, das kann man eigentlich so sagen, weil bessere Beschreibung gibt es dafür eigentlich.
Ja, wir hören auch mal rein, aber hört auch so ein bisschen das Klamaukartige, ja, also gerade die deutsche Synchro ist auch mal ganz wichtig. Da war Rainer Brandt mit für verantwortlich. Wir hören mal kurz einen Ausschnitt aus Die rechte und die linke Hand des Teufels. Who's the guy?
Who's riding to town? Lass ich ihm eine Tüte Blei ins Knie.
Wenn der ein künstliches Knie hat, sieh ihm aber blass aus.
Du bist das Ideal eines Bruders.
Ach, Quatsch nicht. Ich bezweifle, dass wir Brüder sind.
Was soll das heißen?
Wir trennen uns hier. Ich reite gen Westen. Und du wirst nach Osten traben. Das ist die Richtung.
Das ist ja ein Ding.
Hey, sag du dir nicht fest!
Mach dein Maul auf.
Emiliano wird nichts dem Gringo verraten.
Dann blase ich dir den Staub aus dem Gewürzprüfer.
Emiliano, sagen Gringo alles.
Na bitte.
Ja, das war ein Ausschnitt aus Die rechte, die linke Hand des Teufels mit Terence Hill und Bud Spencer, wirklich zwei Größen der 70er Jahre. Und die Filme waren in den 70ern fast allesamt Publikumserfolge, die beiden gemacht haben. Sie haben bis Mitte der 80er vor allen Dingen zusammengedreht. Es gab noch ein paar Ausläufer in den 90er, aber dieser Klassiker, Die rechte und die linke Hand des Teufels, unter anderem mit ausgesucht von Katharina Schmidt, die gerade bei mir zu Gast ist. Dieser Film, schon mal notieren, läuft im September, also erst dann kommenden Monat, am 15. September um 19.30 Uhr. Du hast die ausgesucht, manche Filme kennst du, manche nicht. Bist du Terence Hill, Bud Spencer Fan oder hast du es auch mit ausgesucht, weil du weißt, das hat ja kürzlich funktioniert, werden wir nochmal machen?
Beides. Also, weil es funktioniert hat, haben wir dann uns gedacht, na dann suchen wir uns doch noch einen Film raus, wenn wir die Möglichkeit haben und zeigen den auch, weil wenn der eine funktioniert hat, warum sollte der andere nicht auch funktionieren, wenn das Publikum da ist? Und aber ich mache die Filme auch, also deswegen.
Die sind wirklich witzig und ich würde auch mal sagen, dass auch diesmal das wieder gut besucht sein wird. Und übrigens habe ich noch eine Prophezeiung, das ist schon beim nächsten Film. Den habt ihr schon mal in der Klassikerreihe gezeigt, aber ich glaube, das ist so wie bei Dirty Dancing, den kannst du einmal im Jahr zeigen. So ist es auch bei Jurassic Park, der erste Teil. Es gibt ja inzwischen 7 Filme insgesamt, die Jurassic Park und die Jurassic World Filme. Aber der allererste Jurassic Park aus dem Jahr 1993 ist der beste.
Das ist einfach der Beste.
Ja. Muss ich dich mal fragen, jeder hatte so manchmal so bestimmte Erlebnisse. Weißt du noch, wie du Jurassic Park das erste Mal gesehen hast?
Oh Gott, das ist schon so Ewigkeiten her. Also ich weiß.
Hast du ihn zum Beispiel im Kino gesehen oder dann eher auf kleinerer Leinwand?
Ich glaube, da hatte ich ihn eher auf kleinerer Leinwand gesehen, weil ich einfach zu jung war, um den im Kino sehen zu dürfen zu dem Zeitpunkt.
Ich habe ihn im Kino in Nürnberg damals gesehen, da war ich 17 Jahre alt und das muss ich sagen, es war wirklich der Film, über den alle gesprochen haben. Das war so wie jetzt bei Die Odyssee, da habe ich auch das Gefühl, das läuft ja auch bei euch noch, kann man nochmal sagen, das ist so ein Film, wo alle Altersgruppen reingehen und wo alle sagen, oh, den muss man sehen. Bei Jurassic Park noch, der war noch größer als Film, das war damals auch der erfolgreichste Film aller Zeiten für ein paar Jahre. Da war ein richtiger Hype da und das war toll, den in vollen Kinos auch zu sehen. Ne?
Ja, also ich habe mir den Termin im Oktober, war es ja glaube ich bei uns jetzt so, zeigen wir den.
Ja.
Immer der dritte Dienstag im Monat ist unsere Cine-Classic-Reihe.
Genau, am 20. Oktober kann man schon sagen, läuft wieder Jurassic Park 1930.
Und ich habe mir den Termin bei mir im Kalender zumindest eingetragen, weil ich will den definitiv gucken. Allein wenn dieser T-Rex da auf einen Zuge rankommt, das ist einfach in einem dunklen Kinosaal mit dieser Soundanlage was komplett anderes.
Auf jeden Fall. Also ich wette, dass er den auch wirklich im Kinosaal 1 bestenfalls zeigt. Also beim letzten Mal habt ihr ihn sogar im größten gezeigt. Ich weiß nicht, vielleicht entscheidet ihr es auch noch.
Also momentan ist er im Vorverkauf in unserem zweitgrößten Kinosaal, in der 3.
Was auch gut ist.
Weil wenn wir das anlegen, das ist ja mal relativ weit im Vorfeld weg. Ich glaube, der Film kriegt jetzt auch nochmal so ein bisschen Hype, weil halt Sam Neill gestorben ist.
Der Hauptdarsteller ist verstorben. Ja.
Genau, und dadurch ist das nochmal so ein bisschen mehr im Fokus gerückt, so diese Erinnerung vielleicht an den Film und das da die Gelegenheit, den dann doch nochmal im Kino zu sehen.
Auf jeden Fall. Und ja, sehe ich auch so. Und freut mich, also jetzt Wochen vorher, wenn jetzt schon Karten weg sind, also zeigt, das Interesse ist da.
Deswegen, also vielleicht, je nachdem, wie der Vorverkauf weiterläuft, werden wir es auch nochmal in die großen Saal tauschen. Das müssen wir halt immer weiter beobachten.
Also wir schauen ihn aber auch im Kinosaal 3 natürlich, weil das muss man auch mal sagen, ihr habt ja große Kinoseele und das ist natürlich auch toll. Also deswegen Jurassic Park schon mal, ne? Guckt, 20. Oktober, 19.30 Uhr. Auch hier hören wir nochmal einen ganz kleinen Ausschnitt an. Nicht nur jetzt mit Geräuschen von Sauriern, aber wo wir auch ein paar menschliche Stimmen hören.
Ich habe in den letzten 5 Jahren so etwas wie ein biologisches Reservat aufgebaut. Wie können wir auch nur die blasseste Vorstellung haben?
Spürst du das auch?
Von dem, was uns erwartet.
Jetzt alle Mann festhalten. Alle großen Freizeitparks hatten Verzögerungen.
Ja, aber wenn die Piraten aus der Karibik kaputt gehen, dann fressen die nicht gleich die Touristen auf.
Soweit ein Ausschnitt aus Jurassic Park, habe ich schon gesagt, läuft jetzt auch demnächst im Sinister wieder. Der erste Teil, wo logischerweise der einzige Teil, der wirklich gut ist von Steven Spielberg über die anderen. Die waren auch sehr erfolgreich, die anderen Filme, muss man sagen. Ja. Aber die Jurassic World Reihe, jetzt habe ich schon so gesprochen, aber mit der kann ich weniger anfangen.
Ja, tatsächlich, wenn ich die in den Vergleich setze, sie haben zwar auch gewissen Spaß gemacht auf der großen Leinwand, aber im Vergleich fallen sie hinten runter.
Kann ich nur bestätigen. Wir gucken mal weiter. Ein Film, der, oh, da freue ich mich drauf, den werde ich mir den Termin auf jeden Fall schon mal vormerken. Wieder der 3. Dienstag im Monat, in dem Fall November. Papa and the Potters von und mit Loriot.
Genau. Das war witziger, also den habe weniger ich ausgesucht, sondern meinem Chef, weil mein Chef ist ein großer Loriot-Fan.
Dann Kompliment, Grüße gehen raus an den Chef. Sehr guten Geschmack, weil ich finde den Film auch groß und für Loriot auch großartig.
Ja, ja und ja, der wird, denke ich mal, auch. Das ist halt auch einfach ein schöner, lustiger Film.
Ja, der ist, man kann, also auch, wir hören am besten mal kurz einen Ausschnitt an, weil ich finde diesen Humor, den kann man schwer beschreiben. Da geht es viel auch um Sprache. Deswegen hören wir mal einen Ausschnitt aus Papa and the Potters an und da kann jeder für sich entscheiden. Also ich kann lachen, ich weiß, ich werde jetzt auch gleich lachen, wenn ich den Ausschnitt höre. Und da kann jeder entscheiden, wie er es findet.
Ab morgen bin ich voll und ganz für meine Familie da.
Was heißt denn das?
Ich bin pensioniert.
Dann hole ich mal den Nachtisch.
Stellen Sie das wieder dahin. Wie sind Sie hier reingekommen?
Durch die Haustür.
Wie ist Ihr Name?
Kleinert. Ich mache hier sauber.
Mein Gott, was sind Männer unsensibel.
Ein Ausschnitt aus Papa and the Potters. Kurz nach der Wende entstanden, 1990, hat Loriot wirklich dann schon noch in den Babelsberger Studios gedreht. Also da war gerade Deutschland wieder vereinigt, da hat er doch nochmal einen Film gemacht. Wirklich sehr, sehr sehenswert. Natürlich wieder mit seiner Sketchpartnerin Evelyn Hamann noch mit in der Hauptrolle. War damals auch ein großer Erfolg und läuft jetzt wieder in Erfurt im Sinister, Papa and the Potters, am Dienstag, den 17. November um 19.30 Uhr. Das finde ich toll.
Ja, deswegen, das ist wirklich für viele nochmal die Gelegenheit, die einfach zu jung waren für bestimmte Filme, die dann auf der großen Leinwand zu erleben, weil wie gesagt, Kino ist halt was anderes als zu Hause die Filme gucken.
Deswegen sagen wir gern, schaut euch alles nochmal in Ruhe an, wann was läuft in der Klassikerreihe. Als erstes kommt jetzt zum Beispiel am Dienstag, da werde ich auch drin sitzen, kann ich schon mal sagen, um 19.30 Uhr kommt nochmal Terminator aus dem Jahr 1984. Großartig.
Genau, ich glaube, letztes Jahr lief in der Best-of-Cinema-Reihe Terminator 2 und das war auch sehr erfolgreich.
Katharina Schmidt, erstmal vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Gerne. Thank you.
Was hat das mit dem Kult auf sich? Kultregisseurin. Gehören Sie zu einer Sekte?
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin auf Radio Frei.
Jetzt kommen wir zum nächsten Film, endlich. Mhm. Und wir hören auch gleich den ersten Ausschnitt. Ich kann schon mal sagen, das ist ein Film, ist das Be in White, die Einladung, ist ein Film von Olivia Wilde. Zuletzt haben wir, glaube ich, ihren Film Don't Worry, Darling mit Harry Styles, ihrem zeitweiligen Lebensabschnittsgefährten, besprochen.
Ich glaube, solche Männer machen nur sowas, oder? Ja. Die ziehen schnell weiter.
Die ziehen schnell weiter. Das war einfach auch, es war gefährliches Verlangen, kann man sagen. Hat heute auch schon als Thema. Ja, es war, sie wird deutlich älter, sie hat sogar, naja, es ist ein anderes Thema, wir wollen ja über den Film hier weiterreden, könnte man sagen, wollen wir sagen, dass, ja, spielt das wirklich, ich habe mir ja leider noch nicht sehen können, spielt das nur in einer Wohnung?
Ja, es ist ein Vier-Personen-Stück, es ist ein Theaterstück, geht in Richtung Gott des Gemetzels, wir haben vier Hauptdarsteller, unter anderem Olivia Wilde selber als Hauptdarstellerin, die mit ihrem Ehemann, gespielt von Seth Rogen, zusammenlebt und der Film beginnt auch so, dass man, ja, sie ist ganz aufgeregt und muss was ändern und man merkt so, Seth Rogen ist so ein bisschen unsere Identifikationsperson, weil der von nichts eine Ahnung hat und wir als Zuschauer auch von nichts eine Ahnung haben und nach und nach stellt sich raus, ja, warum bereitest du nicht so vor, du hast gar keinen Wein mitgebracht und sie macht sich schick und überlegt und was ist da nun los und sie, über ihnen wohnt ein Pärchen, dieses Pärchen wird gespielt von Edward Norton und Penelope Cruz und die zwei sind schon präsent in den beiden Köpfen, weil die haben ihr Schlafzimmer über denen und die machen Rambazamba ganz viel.
Interessant, dass du so sagst, wir hören uns mal ganz kurz einen Ausschnitt an, weil das nämlich eine gute Voraussetzung ist, weil dann kommt nämlich eine Einladung, das eine Paar das andere einlädt und wir hören mal einen Ausschnitt aus We Invite und ich habe es auch früh genug enden lassen, weil hier geht es ja auch darum, wie man Dinge deutet und es ist eigentlich nur ein Satz, aber hört am besten selbst.
Mhm. Kommt rein.
Danke für die Einladung.
Wir freuen uns so sehr, dass ihr da seid.
Erwarten wir Besuch? Warum gibt's hier eigentlich keine Vorhänge? So kann uns jeder in die Wohnung schauen. Neue Bluse? Hübsch, die steht ja richtig gut.
Sowas könntest du mir ruhig öfter sagen.
Schuhe aus? Ist mir scheißegal, ob du die Schuhe ausziehst.
Für mich kein Gluten, keine Milchprodukte, kein Fleisch, kein Zucker.
Wir würden gerne etwas mit euch besprechen.
Wir würden auch gerne etwas mit euch besprechen. Wir fühlen uns sehr stark zu euch hingezogen.
Das ist aber nett von euch, danke.
Ja.
Komm, sag danke, John.
Danke, sehr schmeichelhaft.
Wir fühlen uns sehr stark zu euch hingezogen. Dieser eine Satz, der löst was aus. Wir können ja für uns alle mal überprüfen, war ein Ausschnitt aus wie in White. Wenn dir das gesagt bekämen von einem Paar, wie du es gerade beschrieben hast, wo wir wissen, die sind sexuell sehr offen und
sexpositiv, ja, sagt man heutzutage.
Sexpositiv. Ist interessant. Würde ich diesen Satz auch in verschiedene Richtungen deuten.
Und genau das ist das Thema des Films. Wir haben zum einen Olivia Wilde, die ausbrechen möchte aus ihrem Alltagsleben, vor allem auch auf dieser Ebene. Und wir haben Seth Rogen, der so den gemütlichen Typ, oh ja, okay. Und es gibt eine wundervolle Szene, wo genau das ist, wo alle eigentlich wissen, um was es geht, bis auf Seth Rogen, der so, ja, das ist ja wirklich spannend, ne? Und das ist wirklich, und ich wollte es nicht glauben, und der Film fängt auch nicht so an, und er wird einem auch als Komödie angeboten. Und das finde ich erstmal schön, dass man ein hartes Thema mal wieder in den Comedy-Kosmos packt, weil Comedy heißt nicht, jemand stößt sich den Kopf, heißt es auch, sondern Comedy heißt auch, heißt vor allem auch die Absurditäten des Lebens und Bedarfe und menschliche Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Das kann mitunter eine gewisse Gefühl der Scham hervorrufen, und Scham ist auch ein Zugang zum Humor. Und das macht der Film im Grunde genommen sehr explizit, denn deswegen wie eine Art Theaterstück, muss man einfach ganz klar sagen, dass diese vier Figuren, drei vor allem, wirklich, wirklich ganz klar etwas repräsentieren und auch etwas ansprechen und auch mit einer Klarheit ansprechen, die einfach dadurch einen humoristischen Zug einfach bekommen. Deswegen finde ich das auch gerechtfertigt, das nicht als Drama oder so oder Dramödie, sondern ich würde schon sagen, das geht schon Richtung Komödie auch zu verkacken.
Aber das ist ja schön verglichen für die Leute, die Gott des Gemetzels damals von Roman Polanski gesehen haben, den würde ich ja auch nicht als klassische Komödie verkaufen, sondern irgendwie als schwarzhumorig.
Ja, aber in diese Richtung.
Ich finde, bei dieser Art von Film kann man schwer so ein Genre aufmachen. in so eine Schublade.
Richtig, ne? Deswegen würde ich eher die Gattung nehmen und einfach sagen, dass es wie ein Theaterfilm ist und wir lassen einfach ein paar Punkte aufeinander prallen. Für mich ist deshalb der zweite Film, wo ich so, ich mag ja mittlerweile so Filme, wo Sachen auch angesprochen werden und nicht der Plot ist, dass eben Sachen nicht angesprochen werden, dann bin ich müde. Und The Drama oder das Drama dieses Jahr fällt in die gleiche Kategorie, dass etwas gedroppt wird und dann alle um diese Informationen herum arbeiten müssen und damit leben müssen. Und hier hat man es nochmal reduzierter und hat es auch das Thema positiver gemacht, aber es ist ein reines Vergnügen, den vier Darstellern dabei zuzugucken.
Was natürlich sehr am Drehbuch liegt, aber auch an den Darstellern selber, du hast ja eben schon aufgezählt, wir machen es gerne nochmal, Seth Rogen, Penelope Cruz, Edward Norton und Olivia Wilde,
die Regisseurin
selber. Ja.
Ja, und Olivia Wilde, muss man auch ganz klar sagen, sie wirkt nicht wie die Haupt, sie ist unser Bindeglied, aber eigentlich die anderen Figuren haben natürlich mehr Ecken und Kanten und haben besonderen, da würde ich ihre Rolle etwas reduzierter da nehmen, aber gerade Edward Norton, und wir haben es im Vorfeld ja auch gesagt, sehen wir eher so selten, aber es gibt hier drin wieder so eine Szene, da merkst du, wie viel Talent dieser Darsteller hat und wie toll das ist, und dann setzt du eine Penelope Cruz, die natürlich auch mit Klischees spielt, aber gleichzeitig eine unfassbare Klarheit hat, und das ist halt das Schöne, dass ein Thema, was eigentlich unklar für mich als normal, also ich habe mich mit dem Thema jetzt noch nicht so viel auseinandergesetzt, aber dass ich eher auf der Seite von Seth Rogen der Faszination des Ganzen bin.
Das Thema Partnertausch, das ist ja gerade
der Punkt. Ich sag mal nicht, was es ist. Ich sag's mal nicht, auch das ist ja auch die Schwierigkeit. Was ist denn eigentlich das Angebot und wie gehen sie damit um? Und das ist, ich meine, wenn wir beide, wenn man in einer Partnerschaft ist und man über Sexualität spricht, muss man ja auch klar miteinander sprechen. Was magst du nicht, wo fühlst du dich wohl, wo fühlst du dich unwohl? Kommunikation gehört zur Intimität einfach absolut dazu, gerade weil wir ja Sprache gelernt haben und es ist schade, wenn wir sie nicht einsetzen, weil dann eben oft auch Sachen passieren, die übergriffig sein können oder ähnliches. Und dieser Film ist sehr behutsam und geht damit um und verpackt es halt sehr, sehr in die humoristische Ebene, aber nicht um sich darüber lustig zu machen, sondern eher um das Entspannte der Figuren auch zu sehen, weil die sind ja an einem anderen Punkt. Also gerade dieses Pärchen von Penelope Cruz und Edward Norton haben natürlich eine ganz andere Standing zu dem Thema, weil sie sich mit dem Thema auch auseinandergestellt. Deswegen ist das Kernstück ist wirklich dieses Gespräch, wo Seth Rogen überhaupt nicht rafft, um was es geht und alle anderen schon da sitzen und ach, man fässt sich auch schon an und es knistert schon und wir sitzen dann auch manchmal wie so ein Fremdkörper da drin und denken sich so, was geht denn jetzt hier ab? Und das ist einfach wundervoll gespielt. Also das ist ein Film, wenn er jetzt, er hat ja riesige Kritiken auch und wenn er jetzt ein bisschen den Atem auch bis zum Ende des Jahres hat, wo wir auch über Darstellerpreise sprechen können, weil die Figuren einfach wundervoll gedacht sind und auch wenn man nicht unbedingt teilt, was sie so für Sichtweisen haben oder was sie für Bedarfe uns äußern, heißt das nicht, dass wir nicht sie verstehen und auch einen Zugang zu ihnen finden. Und das ist ja der große Schlüssel eben. Und das läuft nicht nur über das geschriebene Wort, über das Drehbuch, auch über die Entwicklung des Drehbuchs, sondern vor allem über die Leute, die das auffüllen, die uns das greifbar machen, die uns das sichtbar machen, auch auditiv uns das präsentieren, wie viel so in Zwischenmomenten einfach auch gespielt wird und mit Blicken vielleicht auch ausgetauscht wird. Und da muss man ganz klar sagen, alle vier Hauptdarsteller sind wundervoll.
Also deswegen beide Daumen nach oben für Ryan White. Die Einladung von Olivia Wilde ist schon der erste Kritikerliebling und funktioniert offenkundig auch, sagst du. Wer den Film sofort schauen möchte, kann das zum Beispiel dieses Wochenende tun. Im Lichthaus in Weimar läuft er bereits jetzt, zum Beispiel in der Abendschiene um 19.10 Uhr. Könnt ihr anschauen. Er wechselt dann immer mal die Zeiten, also schaut da nochmal genau unter lichthaus.info. Oder ihr wartet eben noch zwei Wochen, also ab Donnerstag, den 13. August, läuft Ryan White dann auch im Erfurter Kinoclub.
Ja.
Und jetzt machen wir noch eine ganz kleine Zeitreise als Brücke zum nächsten Film, denn du warst 18, ich war 5 Jahre älter, als damals 2002 der erste Spider-Man in den Kinos lief und den dazugehörigen Song, den hören wir jetzt. I am so high.
losing the love of a hero, and that's why I fear it won't do. And they say that a hero can save us. I'm not gonna stand here and wait. I'll hold on to the wings of the eagles, watch as we all fly away. And they're watching us, they're watching us as we all fly.
Ich glaube, mindestens einer war jetzt voll mit dabei, nämlich Firma Lunke Patrick, ein Song, den du sehr schätzt. Den Hero schätze ich von sehr, ja. Chad Krüger. Wenn ich mal Hitler spielen sollte, ich wüsste jetzt nicht, wer den gesungen hat.
Ich komme auf die Band Song, nicht. Ja. Die haben noch einen so einen Megas. Oh, ich bin. Der war so ein Radiosong, der unfassbar harte, schwere Gitarren hatte. Großartiger Song, aber Chad Krüger hat ja nur das. Und ich glaube, der war mit Avril Lavigne irgendwie verheiratet oder so.
Oh, da müssen wir mal nachschauen. Wir müssen gleich mal so eine Gossip-Filmsendung, aber eigentlich ist es wurscht. Ne?
Ja.
Auf jeden Fall. Hero war damals mit der Song aus dem ersten Live-Action-Spider-Man-Film der Neuzeit. Wahrscheinlich gab es noch irgendwie aus den 40ern irgendwelche Serials, nehme ich mal an. Aber das war wirklich ein richtiger Neustart von Sam Raimi mit Tobey Maguire damals in der Hauptrolle. Und zählt man jetzt alle Live-Action-Filme zusammen, hat man jetzt 3 Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire, mal 2 mit Andrew Garfield.
That's und amazing.
Nun hat man auch 4 mit Tom Holland.
Mittlerweile, ja.
Und deswegen reden wir über Spider-Man. Sehr populäre Figur, eine der populärsten aus dem sogenannten Marvel-Universum. Mhm. DC ist ja Batman und Superman. Ne? Also
Die coolen Kids.
und Spider-Man, das darf man auch nicht vergessen, war, jetzt kennt man natürlich auch Iron Man, aber ich würde mal sagen, in den 90ern hättest du eine Umfrage gemacht, hätte man Iron Man eher nicht gekannt und Thor auch nicht, aber Spider-Man war immer schon populär.
Ja.
Vielleicht auch, weil diese Geschichte, das ist immer die Theorie, am dichtesten an jungen Leuten dran ist, weil der Peter Parker, der eigentlich Spider-Man ist, ein Schüler ist, ein ganz normaler Junge.
Ja, und das Tolle ist ja auch, bei Spider-Man nicht nur das, also Comic-Leser haben da natürlich eine Identifikationsperson gehabt, sondern das zieht sich ja auch durch die Uni und ähnliches und das ist so, das ist die Besonderheit einfach, dass er auch nur quasi die nette Spinne aus der Nachbarschaft ist. Weißt du, Captain America geht raus und rettet die ganze Welt, aber Spider-Man will nur die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft sein und will einfach nur, dass sein Viertel in Ordnung ist. Und das muss man einfach sagen, das ist die große Stärke von Spider-Man und ich lehne mich jetzt noch mal ein bisschen weit, nimm mir einen vergleichbaren, wenn du wirklich Comic-mäßig gibst, der diese Größenordnung hat und vielleicht noch der Hulk, vielleicht noch Thor, aber an sich der Film und deswegen, das zeigt auch, dass es so viele Einzelfilme gibt, weil diese Figur die einzige wirklich ist, die groß, also ich finde, man sollte die Sony Animation Filme jetzt noch nehmen.
Across the Universe
genau, und Into the Universe. Die sind ja auch, hat ja auch einen Oscar auch der erste gekriegt und kommt ja auch der dritte noch. Die zähle ich auch noch dazu, weil die wirklich die Figur ausarbeiten und trotz, dass es so wie bei der Odyssee schon diese klassische Geschichte gibt, immer neue Facetten da auch rein und reinsetzen und uns neue Sichtweisen auch präsentieren. Deswegen ist Spider-Man an sich vom Marvel Cinematic Universe und das Einspielergebnis sagt uns das jetzt ja auch, denn manche sagen ja sogar, dass der Spider-Man jetzt mehr als sogar der Avengers, der dieses Jahr noch kommt mit Doomsday, einspielen wird, weil das eigentlich der ist, der die Quintessenz von Marvel eigentlich auch repräsentiert. Da kann man immer noch Iron Man sagen, aber machen wir uns nichts vor. Iron Man war vorher nichts und hätte den jetzt nicht Robert Downey Jr. irgendwie groß gefehlt und hätte diesen Narzissmus oder so gehabt, dann wäre das auch eine gleiche oberflächliche Figur gewesen, wie viele andere Marvel-Figuren auch sind. Und im neuen Avengers-Trailer sieht man es ja auch, das ist eine Nummernrevue. Aber das ist bei Spidey nicht der Fall.
Und jetzt hören wir auch mal rein, genau. Weil das können wir mal sagen, jetzt zumindest die Spider-Man-Filme mit Tom Holland bauen ja irgendwie aufeinander auf. Und gerade der dritte Teil No Way Home endet auch an der Stelle, wo eigentlich alles nochmal zurück auf losgedreht wird. Und deswegen hören wir jetzt nochmal einen Ausschnitt aus dem neuesten Spider-Man-Film an, Brand New Day. Der finale Trailer ist, dass der extra nochmal so ein bisschen, wie es früher bei Serien auch war, zusammenfasst, was bisher geschah. Das ist gar nicht so schlecht.
Hi, mein Name ist Peter Parker. Ich muss dir etwas sagen, das sich total verrückt anhört. Aber es ist die Wahrheit.
Du bist der Spider-Man.
Du darfst niemandem was verraten. Das bleibt unser Geheimnis.
Okay.
Danke. Wir kannten uns mal. Wir waren mal zusammen. Aber etwas Schlimmes sollte passieren.
May.
Und der einzige Weg, es zu verhindern, war, den schwierigen Weg zu wählen.
Ihr werdet vergessen, wer ich bin.
Was? Was redest du da bloß?
Ich werde kommen und euch finden. Und dann werde ich alles erklären.
Das will ich dir auch raten. Ich liebe dich.
Ich liebe...
Warte und sag es mir, wenn du mich wieder siehst.
Mein Name ist Peter Parker und ich... möchte gerne einen Kaffee.
Darf sonst noch etwas sein?
Vielleicht werde ich dir das niemals vorlesen.
Nein.
Vielleicht schreibe ich das nur für mich. Und das ist vielleicht meine Bestimmung, allein mit der Wahrheit zu leben. Denn ich bin nicht nur Peter Parker. Ich bin Spider-Man.
Ja. Und das ist die Ausgangssituation von Brand New Day, dem neuesten Spider-Man-Film, das erstmal keiner. Es gab eine bestimmte Situation, eine sehr schwierige im Finale vom bislang letzten Spider-Man-Film, dass alle um ihn herum vergessen müssen, dass er Spider-Man ist. Und ich kann mir gut vorstellen, ich habe den neuesten Spider-Man-Film nicht gesehen, da setzt er sich genau ein, dass er ganz normal durch New York das Spiel laufen kann und erstmal keiner weiß, wer er ist. Auch seine alten Freunde, seine eigentliche Freundin ihn auch erstmal nicht mehr erkennt.
Genau, also wichtig war ja vor allem im zweiten Teil, dass am Ende vom zweiten Teil rauskommt, dass er Spider-Man ist und die ganze Welt das weiß. Und deswegen versucht er das im dritten Teil eben zu lösen, indem er sagt, jo, alle sollten das vergessen. Nur hat er nicht mit gerechnet, dass quasi seine Base, sein bester Freund und seine Freundin und auch beste Freundin oder Freund, da sozusagen das auch vergessen. Und wir befinden uns bei einem Spider-Man, der sich komplett dem Spider-Man-Tum verschworen hat. Der komplett jetzt Spider-Man ist. Und dieser Film dreht sich darum, und das ist eine brillante Idee, das muss ich halt wirklich leider auch so sagen, es geht hier darum, um Identifikation. Bin ich jetzt Spider-Man oder bin ich Peter Parker? Und gleichzeitig wird das von der Figur, also auch hier von der Bösewicht oder Bösewichtin, ich sag mal nicht, was es ist, der Bösewicht ist, kann jeder von uns sein. Ich sag mal nicht, wie das ist, und er versucht es auch im Film rauszukriegen, und das ist auch ganz clever, wie er es versucht rauszukriegen, nicht, dass es funktioniert, aber oder funktionieren kann, aber es geht erstmal darum, wie gehst du mit der Situation um. Und diese Identifikationslosigkeit ist das große, der große Thema, und deswegen auch A Brand New Day. Es ist ein komplett Tabula Rasa. Er schwingt da durch die Gegend und macht da seinen Stuff, aber im Grunde genommen geht es um seine Suche. Und gleichzeitig die Leute, die ihn quasi begleiten, ist zum Beispiel einmal der Punisher, von John Bernthal, der, man kennt sich ja aus der Odyssee, Zendaya ist ja auch wieder dabei, haben natürlich eine andere Sichtweise auf Superheldentum und das ist etwas, was dieser Film, und ich muss das jetzt auch mal so sagen, vielleicht wie David Hein zu die Odyssey stehen, das habe ich nicht erwartet. Ich saß so drin und habe mir so gedacht, holy moly, ich interessiere mich ja für Peter Parker. Mich interessiert es Spider-Man eigentlich gar nicht mehr. Wie ist denn das zum Beispiel auch, wenn ich jetzt, also du hast deine große Liebe und du musst sehen, wie die mit jemand anderen zusammen ist. Und du darfst es halt nicht sagen. Was für eine innere, also das, was, um Maus aus Matrix mal zu zitieren, wenn wir das verheimlichen, was uns zum, unsere Sexualität verheimlichen, verheimlichen wir das, was wir zum, was uns zum Menschen macht. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Oder Intimität könnte man es jetzt weiter ausführen. Und das ist ein ganz, ganz wichtige Faktoren oder auch sein bester Freund, unser bester Freund. Freund ist wichtig. Wir brauchen, sonst werden wir zu Hülsen der Arbeit, sonst werden wir zu Hülsen von anderen Dingen. Könnte man auch Odyssee sagen, jetzt ziehst du dein Kostüm wieder an. Das ist der Übertrag und das haben die wirklich geschafft. Und ich saß so dann und habe gesagt, wie toll diese Spider-Man-Figur ist, auch hier zum Beispiel zu sagen, das wird auch im Trailer gesagt, vielleicht ist er noch gar nicht am Ende seiner Entwicklung. Vielleicht, und das ist ja auch immer ein großes Thema, Spider-Man muss sich ja immer entwickeln zu dem erwachsenen Spider-Man. Und das macht der Film zum Thema. Und somit ist es keine Grown-Up-Geschichte mit, ich bin jetzt kein Kind mehr, sondern eine Grown-Up-Geschichte zu, jetzt bin ich ein Erwachsener. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die den Film unfassbar greifbar machen. Ich glaube nicht, dass das Kinopublikum das so sieht. Die warten darauf, schwingen, 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 springen. Und ich sagte, wie es ist. Es ist wundervoll. Man hat sich so Zeit genommen. Ich habe mich wirklich an den ersten Spider-Man-Film zurückerinnert. Und das war das Besondere. Man hatte vorher noch nie den Spinnenmann in New York schwingen sehen. Das hat man noch nie so gehabt. Aber jetzt, wie weit wir mit der, wie wundervoll, auch mit, es gibt eine wundervolle Szene, wie er durch einen Tunnel durchgeht. Ich glaube, dass Christopher Nolan da aus Inception ein bisschen Pate stand. Und das ist so toll. Man hat auf sämtlichen Ebenen Neuerungen reingebracht, auch wenn man die vier Teile vorher nicht kann. Und um auch noch mein letztes Argument, Tom Holland ist der perfekte Spider-Man. Ich werde immer Andrew Garfield sein. Andrew Garfield ist halt für mich das Spleenige und Unsichere immer. Aber was Tom Holland hier zeigt, ist, dass man wirklich mit ihm rechnen kann. Das ist ein wahnsinnig talentierter Schauspieler. Ich hoffe, dass die Rollen noch ein bisschen besser werden. Da muss ich sagen, in den letzten Jahren war seine Rolle
nicht so gut. Stimmt, außerhalb von Spider-Man. Also jetzt hat er die Odyssee noch. Ja.
Und haben wir ja auch schon gesagt, zweitteuerste Schauspieler an der Odyssey-Crew. Und da muss man einfach sagen, dieser Mann muss jetzt ein bisschen mehr spielen dürfen, weil er trägt diesen Film. Und alle drumherum sind wundervoll integriert. Also das ist so ein richtiger Blockbuster-runder Film. Der wird nie in die Sphären eines Odyssee oder Dune reinkommen. Darum geht's auch gar nicht. Das ist ein Unterhaltungsfilm, der uns emotional packt und er packt uns. Ein Freund von mir, der diesen Film auch gucken war, der große Spider-Man-Film, hat gesagt, dieser Film hat ihn gebrochen. Und das möchte ich auch als letztes Statement dazu lassen, weil das sagt ganz schön viel über den Film aus.
Also wir hören raus, beide Daumen nach oben für Spider-Man Brand New Day. Schaut's euch an, läuft im Sinister in Erfurt. Also du warst, glaube ich, auch dann doch überrascht und man sieht bei Rotten Tomatoes sehr gute
Kritiken. Und das Einspielergebnis ist der Wahnsinn. Also das muss man einfach mal so klar sagen. Aber ich bin froh, lieber für so einen Film als sowas wie Minecraft oder so. Also dann lieber oder Super Mario Bros. 2. Also das ist wirklich ein Kinofilm, auch der eine Geschichte zu erzählen hat.
Also die Sommerblockbuster sind angelaufen. Mhm. Jetzt laufen auch wieder andere Filme an. Die nächste Ausgabe von uns, denn die Sendung ist jetzt bereits zu Ende, gibt es dann in 2 Wochen am 15. August wieder. Dann laufen eher so Horrorfilme. Ice Cream Man von Eli Roth. Wenn er denn hier läuft, muss man mal sehen, ob man ihn in Thüringen überhaupt sehen kann. Ja. Auf jeden Fall wie House of, jetzt muss ich nur extra mal schauen, du weißt schon, mit Ewan McGregor, der neue Film. Ist auch ein Horrorfilm.
Auch Anne Hathaway wieder, ja. Wir sind ja gerade beim Odyssey-Cast. Die ist ja auch mit 5 Filmen dieses Jahr, sind fast 6 geworden. Die anderen haben sie aber nach 27 verschoben. Ja, vor allem Ewan McGregor fehlt mir auch. Also,
dreht nicht mehr so oft, so ähnlich wie Edward Norton, ne?
Warum nicht? Wo sind die ganzen Leute? Die sind doch im perfekten Schauspielalter.
Wer auch nicht mehr so oft sich bemerkbar macht, ist Pedro Almodovar, kein Schauspieler, sondern Regisseur. Der hat, aber das haben viele nicht mitbekommen, hat auch einen neuen Film gemacht. Der heißt Bitteres Fest, den habe ich gesehen. Da kann ich nur sagen, ja, Pedro Almodovar hat großartige Filme gemacht, wie Alles über meine Mutter oder Sprich mit ihr. Also ganz großes Kino. Der neue Film Bitteres Fest, um es vorwegzunehmen, ist leider nicht ganz so gelungen. Geht es um einen Regisseur in der Schaffenskrise, einen Autor, und er reflektiert sich da selbst, Almodovar, es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ich erwähne es jetzt nur noch wenigstens am Ende, dass wir ihn noch wenigstens erwähnt haben, weil er läuft immerhin im Lichthaus in Weimar. Wer Almodovar-Fan ist, sollte sich trotzdem auch diesen Film anschauen, Bitteres Fest. Und wir hören jetzt zum Schluss der Sendung, das sind wir Pedro Almodovar schuldig, eigentlich sowas wie den Titelsong von Amarga Navidad, heißt nämlich Bitteres Fest im Original. Das heißt eigentlich ganz genau Bitteres Weihnachtsfest und wird von der für Pedro Almodovar sehr wichtigen mexikanischen Sängerin Chavela Vargas gesungen. Also sie interpretiert das und diesen Song hören wir jetzt am Ende. Wir sagen tschüss.
Tschüss.
De una vez, de un solo golpe, porque quieres matarme poco a poco. Si va a llegar el día en que me abandones, prefiero, corazón, que sea esta noche.